Ich bin gespannt, wie lange ihr jetzt braucht, um herauszufinden, worum es geht. Ich bin gespannt. Es beginnt. 6 Uhr morgens. Bei eisigen Temperaturen machen sie sich auf den Weg. U-Bahnen und Parkplätze in den Vororten sind schon gefüllt. Der Verkehr in der Stadt kam schon vor 2 Tagen zum Erliegen. 7 Uhr morgens. Tausende Reisebusse bringen Menschen in die Stadt. Nach Schätzungen der Polizei wird die Zahl der Menschen an diesem Tag bei 1,8 Millionen Besuchern liegen. 9 Uhr. Das Präsidentenehepaar nimmt an einem Gottesdienst teil. 10 Uhr. Auf dem großen Platz ertönen Choräle. Die freudige Stimmung wird nur von der Angst getrübt, keine Sicht zu haben, wenn in der Hauptstadt Weltgeschichte geschrieben wird. Eine Lehrerin meint, ich bin 1,5 Stunden gelaufen, ich möchte nur sehen, wie mein Präsident seinen Amtseid ablegt. Habt ihr's? Ja, niemand traut sich. 10.40 Uhr. Die hochkarätigen Gäste, die unmittelbar Zeuge der Amtseinführung werden, kommen an und nehmen auf der Bühne Platz. 10.50 Uhr. Der künftige Präsident fährt vor. Eine Autokolonne von 6 schweren Limousinen fahren mit Schrittgeschwindigkeit durch die für die Öffentlichkeit schon längst gesperrten Straßen. Habt ihr's? Ja, bei ein paar liegt schon auf den Lippen. 11.40 Uhr. Michelle Obamas Kleid und Mantel wurden von einer amerikanischen Designerin entworfen. Ganz seriös und staatsmännisch zeigt sich ihr Mann. Er trägt einen dunklen Anzug, weißes Hemd und eine rote Krawatte sowie einen schwarzen Mantel. 11.45 Uhr. Barack Obama wird auf den Stufen des Kapitols offiziell als der gewählte Präsident Barack Obama vorgestellt. Die Zuschauer sind außer sich und schreien lauthals seinen Namen. 11.50 Uhr. Der Baptist Rick Warren betet direkt vor der Vereidigung des neuen Präsidenten. 12.05 Uhr. Der oberste Richter der USA nimmt den 47 Jahre alten Obama den Amtseid ab. Obama hebt die rechte Hand. Ich, Barack Obama, schwöre feierlich, dass ich das Amt des Präsidenten der Vereinigten Staaten getreulich verwalten und die Verfassung der Vereinigten Staaten nach besten Kräften erhalten, schützen und verteidigen will. So wahr mir Gott helfe. Seine linke Hand liegt dabei auf der Bibel des ehemaligen Präsidenten Abraham Lincoln. 12.25 Uhr. Barack Obamas 15-minütige Rede ist beendet. 13.28 Uhr. Der frisch gekürte Präsident ist mit den Abgeordneten des Kongresses zum Mittag. Auf der neuen Homepage des Weißen Hauses ist an diesem Tag die Seite mit dem Menü die meist angeklickte. So lief der Tag der Amtseinführung des amerikanischen Präsidenten Barack Obama am 20. Januar 2009 mit Pomp und Gloria. Man könnte noch so viel mehr darüber erzählen. Was für ein Siegeszug ins Weiße Haus. Yes, we can. Der neue Präsident ist da. Dagegen kommt einem der Einzug Jesu in Jerusalem wie ein Armutszeugnis vor. Wir hören aus dem Evangelium nach Matthäus.
Als sie nun in die Nähe von Jerusalem kamen, nach Bethphage, an den Ölberg sandte Jesus 2 Jünger voraus und sprach zu ihnen: Geht hin in das Dorf, das vor euch liegt, und gleich werdet ihr eine Eselin angebunden finden und ein Füllen bei ihr. Bindet sie los und führt sie zu mir. Und wenn euch jemand etwas sagen wird, so sprecht: Der Herr bedarf ihrer. Sogleich wird er sie euch überlassen. Das geschah aber, damit erfüllt würde, was gesagt ist durch den Propheten, der da spricht: Sagt der Tochter Zion, siehe, dein König kommt zu dir sanftmütig und reitet auf einem Esel, auf einem Füllen und dem Jungen eines Lasttieres. Und die Jünger gingen hin und taten, was ihnen Jesus befohlen hatte, und brachten die Eselin und das Füllen und legten ihre Kleider darauf, und er setzte sich darauf. Aber eine sehr große Menge breitete ihre Kleider auf den Weg. Andere hieben Zweigen von den Bäumen und streuten sie auf den Weg. Die Menge aber, die ihm vorausging und nachfolgte, schrie: Hosianna, dem Sohn David, gelobt sei, der da kommt, in dem Namen des Herrn, Hosianna in der Höhe. Und als er in Jerusalem einzog, erregte sich die ganze Stadt und fragte: Wer ist der? Die Menge aber sprach: Das ist Jesus, der Prophet aus Nazareth in Galiläa.
Der neue Präsident ist da. Mit diesen Worten übersetzt die Volksbibel den Text aus Matthäus 21. Ich habe euch diesen Vers 9 mal aus der Volksbibel. Da kommt er, der Superstar. Einer aus der Familie vom ehemaligen Präsidenten David. Der neue Präsident ist da. Hurra! Er ist der Mann, den Gott zu uns geschickt hat. Gott ist der Beste. Er ist nicht so sehr meine Sprache, aber mir gefällt, der neue Präsident ist da. Welcher? Barack Obama aus Hawaii in den USA oder Jesus aus Nazareth in Galiläa? Der eine zieht ein ins Weiße Haus der Millionenmetropole Washington, der andere in das kleine Städtchen Jerusalem. Der eine ist umgeben von bewaffneten Sicherheitsleuten, der andere mit ein paar Jüngern, die einen Stab bei sich tragen. Der eine reist mit neuer Präsidentenlimousine, der andere mit einem geliehenen Esel. Der eine diniert Ente und Fasan an Sauerkirschchutney, Süßkartoffel, Melassepüree und Wintergemüse. Der andere trägt etwas Brot und getrockneten Fisch bei sich. Der eine war zuvor spezialisierter Rechtsanwalt, der andere arbeitete als Bauhandwerker. Der eine ist Befehlshaber von über 1,4 Millionen aktiven Soldaten. Dem anderen folgen einige Dutzend Leute, die versuchen, ihren Befehlshaber irgendwie zu verstehen. Der eine ist 47 Jahre alt und wird in den folgenden 8 Jahren die Politik der Vereinigten Staaten von Amerika prägen. Der andere ist 30 Jahre alt und wird wenige Tage später draußen vor der Stadt ans Kreuz genagelt. Die Gegensätze könnten kaum größer sein. Wundern wir Christen uns eigentlich gelegentlich noch, an wen wir glauben? Die Stadtbevölkerung in Jerusalem jedenfalls hat sich gewundert. Wer zieht hier in der Stadt ein? Sie fragten sich, wer ist der? Wir sind heute Morgen hier im Namen des Präsidenten Jesus Christus. Gott hat ihn zu uns geschickt und wir hören heute Morgen auf ihn, auf sein Wort und nicht etwa auf eine Regierungserklärung irgendeines amerikanischen Präsidenten. Jesu Regierungserklärung aus diesem Text fasse ich in 2 Sätze zusammen. Der Präsident kommt sanftmütig und er ist der wahre Präsident. Lassen wir uns also in den nächsten Minuten auf diese Geschichte ein, wie wir sie gerade eben vorgelesen bekommen haben. Da kommt einer auf einem Esel nach Jerusalem geritten. Von Feigenhausen her, so wie die kleine Siedlung Betfage man ins Deutsche übersetzt, also aus Feigenhausen. Schon die Art und Weise, wie er das tut, wie er sich das benötigte Reittier beschafft, die Festigkeit und Sanftmut, die er dabei in den Tag legt, das alles lässt uns erkennen oder doch zumindest erahnen, mit wem wir es hier zu tun bekommen. Mit einem, der zielstrebig diesen Weg auf sich nimmt in diese Stadt hinein. Mit einem, der den Menschen zugewandt ist. Mit einem, dem es nicht um sich selbst geht. Mit einem, der in Vollmacht und Charisma, mit innerer Haltung und Klarheit seinen Weg geht. Der an Jesus seinen angebundenen Esel und das Füllen abtreten wird, wird eben nicht einfach vor vollendete Tatsachen gestellt. Dieser Eselsbesitzer aus Feigenhausen, der bis dato nicht vorhatte, einen Eselverleihhandel zu eröffnen, gibt sich mit diesem, der Herr bedarf ihrer, voll und ganz zufrieden. Seine Tiere, die er für seine tägliche Arbeit braucht, werden ihm nicht einfach weggenommen. Es ist fast so, als ob sich auch in seinem Leben an diesem Tag etwas erfüllt. Und sei es nur, seinen Esel dem Präsidenten zur Verfügung zu stellen. Er denkt erst gar nicht daran, eine Verleihordnung für Esel zu schaffen, ein neues Geschäftsmodell womöglich. Oder nachzufragen, wenn er seine halbe Pferdestärke wieder zurückbekommt. Jesus nimmt sich nicht einfach, wie das Herren jener Zeit sonst zu tun pflegten. Er tritt nicht auf wie ein Präsident, der keinen Anstand besitzt. Alles scheint vorbereitet. Dann reitet er los. Den einen Kilometer von, ihr wisst schon, Feigenhausen über den Ölberg nach Jerusalem. Auf dem Esel, der fast überall und immer in jener Gegend geritten wird. Nur im Krieg nicht. Im Krieg reitet man keinen Esel. Die Esel taugen nicht für den Krieg. Zu störrisch. Zu leicht zu irritieren. Der Esel ist ein Tier des Friedens, nicht des Krieges. Und der König, der auf ihm einreitet, bringt Frieden. Nicht Mord und Totschlag. Er bringt Geschwister, Frieden. Und da sind noch die Jerusalem-Pilger, die vor und hinter ihm herlaufen. Je näher sie zur Stadt kommen, desto mehr Leute laufen mit und sie schreien und rufen, Hosianna, und immer wieder Hosianna. Und das heißt ja nicht etwa wie Halleluja, Gott sei gelobt, sondern Hosianna heißt, von ihm kommt Hilfe. Hosianna in der Höhe, durch ihn hilft uns Gott. Durch ihn bekommen wir Frieden mit Gott, das ist das Größte. Dass die Menschen an diesem Eselsreiter den Eindruck gewinnen, dass er ihnen helfen wird, dass er ihnen zur Hilfe wird in ihrem Leben. Unterstreichen sie nun, wie ich finde, super anschaulich dadurch, indem sie Mäntel auf die Straße legen und Zweige von den Bäumen herunterhauen. Denk jetzt bitte nicht an die ökologische Krise der Palmbäume. Die mögen vielleicht ausgesehen haben. Nein, denkt an diese überbordende Begeisterung dieser Leute, die bereit sind, ihre Mäntel und Überhänge, die Volksbibel sagt, Jacken und Klamotten, als Schmuck auf die beiden Esel und als roten Teppich auf den staubigen Boden zu legen. Sie haben Sehnsucht. Sie haben Hoffnung. Sie bringen ihr Vertrauen in diesen Jesus zum Ausdruck. Sie spüren offenbar, dass die Sanftmut dieses Mannes weder Show ist, noch Schwäche. Sie ahnen, dass die Sanftmut dieses Mannes weder konfliktscheu, noch feige ist. Jesus vielmehr trägt eine ganz eigene Kraft und Vollmacht in sich. Seine Sanftmut ist der Mut, der den Konflikten mit den geistlichen und weltlichen Obrigkeiten nicht scheut, aber ihn auch nicht mit Gewalt oder durch Aufstachelung des Volkes schürt. Jesus tritt mit offenem, freien Wort auf. Freies Visier. Das alles spüren die Menschen offenbar und das bewundern sie, zumindest für einige Tage, bis das Hosianna ins Kreuzige umschlagen wird, weil er ihre Hoffnungen nicht so erfüllt, wie sie es von ihm erwartet haben. Sie bewundern ihn, einige zumindest, doch Jesus will nicht bewundert werden. Søren Kierkegaard wird später sagen, Jesus will keine Bewunderer. Er will Nachfolger. Jesus sucht Menschen, die ihm nachfolgen, die sich anstecken lassen von seiner königlichen Sanftmut, von dem Willen seines Vaters, von dem großen Wurf des Reiches Gottes. Jesus ist sanftmütig und von Herzen demütig. Sanftmut und Demut sind Geschwister. Sanftmütig sein heißt, sich selbst nicht zu wichtig zu nehmen. Nicht beleidigt zu sein, nicht zu hassen, zu streiten und um sich zu schlagen, wenn man sich persönlich gekränkt und angegriffen fühlt. Jesus ist sanftmütig und demütig. Auf seinem Ritt ins Leiden, in diese Stadt hinein, ordnet er seinen Willen dem Willen seines Vaters unter. Es geht ihm nie nicht um die eigene Ehre. Jesus ist sanftmütig, mutig im Dienst für andere, ohne dabei irgendeine Art von Gewalt und Macht auszuüben. Und dabei hat er selbst einen vertrauensvollen Glauben, der alles auf Gott setzt. Gott wird es zu seiner Zeit recht machen, auch mit mir, denkt er. Sanftmütig zu sein ist das Gegenteil von rau, von hart, von zornig, von aggressiv und streitsüchtig. Sanftmütig geht so, wie der angekündigte König aus den Propheten Zacharia, den Jesus schon aus den heiligen Schriften des jüdischen Volkes gekannt hat. Sagt Jerusalem, siehe, dein König kommt zu dir sanftmütig und reitet auf einem Esel. Jesus, der Eselsreiter, er sitzt auf den unsortierten Kleidungsstücken, die als Sattel und Schmuck dienen, stellen wir uns ihn für einen Augenblick vor. Na, für mich zumindest sieht's auch ein bisschen lächerlich aus. Wenig prunkvoll, mehr alltäglich. So kommt Jesus den Menschen der Stadt Jerusalem nahe. So verringert er den Abstand zwischen sich, den später seine Nachfolger Sohn Gottes nennen, und den Menschen in dieser Stadt. Als der Jubelzug auf dem Marktplatz der Stadt ankommt, gerät die Bevölkerung in helle Aufregung. Seismos heißt es im Griechischen. Seismos. Die Stadt erbebt vor Schreck. Die Volksbibel, ganz Jerusalem flippte total aus und fragt sich, wer ist der? Eine Frage, die bis heute von uns immer wieder einmal eine Antwort sucht. Wer ist der? Für mich. Sanftmütig also kommt Jesus. Es liegt ein Geheimnis auf ihm, ja. Er kommt nicht mit Beweisen überzogen, dass er es ist, der vom Himmel kommt, weil er es nicht nötig hat, sich vorzuzeigen, sich beweisen, sich demonstrieren zu müssen. Kennt ihr, gell? Es nicht nötig zu haben, sich vorzuzeigen, sich beweisen und sich demonstrieren zu müssen. Es ist deutlich geworden, sanft meint nicht harmlos. Es meint, Jesus ruht in seinem Vater. Er ist sich seines Weges gewiss, er hat es nicht nötig, es zu demonstrieren, noch mit Macht durchzusetzen. Und für mich bleibt am Ende, dann auch wenn ich solche Texte lese, am Ende übrig, dass sich die Demut und die Sanftmut durchsetzt. Boah, wann gilt denn das? Fragen wir womöglich. Ich lande einer der bekanntesten Sätze, die von Stalin überliefert sind, ist die rhetorische und provozierende Frage: Wie viele Bataillone hat der Papst? In dieser Frage hört man förmlich noch das Lachen der kommunistischen Parteifunktionäre oder der Militärs, als sie diesen Satz Stalins zum ersten Mal hörten. Wie viele Bataillone hat der Papst? Großartig formuliert. Mit nur einer Frage meinte Stalin damit, das Christentum machtvoll mundtot machen zu können. Kann man eigentlich die Ohnmacht der Kirche, die Chancenlosigkeit des Christentums besser zum Ausdruck bringen, als Stalin es mit dieser rhetorischen Frage getan hat? Wie viele Bataillone hat der Papst? Wir halten fest, Stalin und das, wofür seine Bataillone kämpften, gibt es schon lange nicht mehr. Den Papst und das, wofür er steht, gibt es immer noch. Und wird es noch lange geben. Wie gut, dass wir im Advent daran erinnert werden, dass der neue Präsident, der von Gott her zur Welt kommt, ein Friedefürst ist, ein Gerechter und ein Helfer. Königliche Sanftmut ist das, was ihn auszeichnet und wofür er steht. Advent heißt nun, wir erwarten den wahren Präsidenten. Also brechen wir im Advent wieder mal auf, von mir aus auch morgens um 6 bei kaltem Wetter, wo uns der Wind um die Ohren pfeift, um wieder mit dabei zu sein, wenn der Präsident kommt, der wahre Präsident. Und dann dürfen auch wir zu ihm rufen und ihn bitten für unser Leben. Hosianna, hilf doch, Herr. Gelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn. Ich wünsche euch allen eine gesegnete Adventszeit. Der neue Präsident ist da. Amen.